Wir haben gerade eben das Lied gesungen, wie wir uns freuen, und ich hoffe, dass Sie sich an diesem Morgen freuen können. Es gibt viel Grund zum Danken und zum Freuen. Das Größte ist, wie gut der ewige Gott und Herr zu uns ist, mit seiner großen Liebe, wie er uns umgibt und wie er uns sucht. Und das soll uns jetzt auch an dieser Geschichte von Jakob ganz groß und deutlich werden. Nicht, dass du mich gerufen hättest, Jakob, oder dass du dich um mich gemüht hättest, Israel. Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Wir wollen jetzt miteinander noch ein Lied singen, wie groß Gott zu uns ist. Aber der Herr ist immer noch größer in diesem Heft 819. 819. Wir haben das Lied zum ersten Mal gesungen beim großen Gemeindetag im Neckarstadion. Da war es dafür geschaffen worden. Und jetzt freuen wir uns, dass uns dieses Lied begleitet an diesem Morgen. Wir wollen beten. Herr, wir spüren diesen Druck Und wir kommen alle aus Verhältnissen, wo uns so viel bedrängt und Sorge und Angst macht. Aber wir sind jetzt vor dich getreten, den ewigen Gott und Herrn, unseren Heiland. Weil wir auf dich blicken und weil unsere Hilfe allein bei dir ist. Wir wollen unsere Sorgen bei dir einfach ablegen. Und wir wollen deinem Wort glauben. Wir wollen erfahren, wie du dich in unserem Leben mächtig als Retter und Helfer erweist. Und uns ist so leid, wo wir dich betrübt haben, wo wir dir ungehorsam waren. Ach, wir müssen vor dir unsere Sünde und unsere Schuld bekennen. So viel böse Gedanken und auch so viel böse Dinge. Und da bitten wir dich, dass du uns jetzt reinmachst, dass deine Gnade größer ist als deine Schuld. Und wir danken dir, dass wir ganz neu hören dürfen, wie du uns zum Segen setzen willst. Wir wollen in der Stille weiterbeten. Deine Güte, Herr, sei über uns, wie wir auf dich hoffen. Amen. warum Gott der Ruhm gehört. Weil keiner von uns sich vor Gott rühmen kann. Wenn wir die Jakobsgeschichte lesen, das haben ja manchmal Leute in unserem Land benutzt für antisemitische Hetze, haben gar nicht begriffen, dass die Jakobsgeschichte meine Geschichte ist, dass Gott mit solchen notvollen Leuten schafft. Das ist das Geheimnis. Was hat Gott bei uns schon getan? Und er hat sich nicht geniert, sich zu mir zu bekennen. Wir lesen den ersten Teil jetzt schon vom Predigtext, 1. Mose 27, Seite 29 in ihren Bibeln. Jakob gewinnt mit List den Erstgeburtssegen. Ich lese die zwei Verse vorher noch, die gehören dazu. Als Esau 40 Jahre alt war, nahm er zur Frau Jehudit, die Tochter Beris des Hethiters, und Basemat, die Tochter Elons des Hethiters. Die machten Isaac und Rebekka lauter Herzeleid. Es war das Verbot Abrahams, keine ungläubigen Frauen. Der Esau hat sich drüber weggesetzt. Und es begab sich, als Isaac alt geworden war und seine Augen zu schwach zum Sehen wurden, rief er Esau seinen älteren Sohn und sprach zu ihm: Mein Sohn, er antwortete ihm: Hier bin ich. Und er sprach: Siehe, ich bin alt geworden und weiß nicht, wann ich sterben werde. So nimm nun dein Gerät, Köcher und Bogen und geh aufs Feld und jage mir ein Wildbret und mache mir ein Essen, wie ich's gern habe, und bring mir's herein, dass ich esse, auf dass dich meine Seele segne, ehe ich sterbe. Rebekka aber hörte diese Worte, die Isaac zu seinem Sohn Esau sagte, und Esau ging hinaus aufs Feld, dass er ein Wildbret jagte und heimbrächte. Da sprach Rebekka zu Jakob, ihrem Sohn: Siehe, ich habe deinen Vater mit Esau, deinem Bruder, reden hören. Bring mir ein Wildbret und mache mir ein Essen, dass ich esse und dich segne vor dem Herrn, ehe ich sterbe. So höre nun, mein Sohn, auf mich und tu, was ich dich heiße. Geh hin zu der Herde und hole mir zwei gute Böcklein, dass ich deinem Vater ein Essen davon mache, wie er's gerne hat. Das sollst du deinem Vater hineintragen, dass er's esse, auf dass er dich segne vor seinem Tod. Jakob aber sprach zu seiner Mutter Rebekka: Siehe, mein Bruder Esau ist rau, doch ich bin glatt. So könnte vielleicht mein Vater mich betasten und ich würde vor ihm dastehen, als ob ich ihn betrügen wollte, und brächte über mich einen Fluch und nicht einen Segen. Da sprach seine Mutter zu ihm: Der Fluch sei auf mir. Mein Sohn, gehorche nur meinen Worten, geh und hole mir. Das ist nimmer die Rebekka von 1. Mose 24. Merkwürdig, wie wir Menschen uns verwandeln können. Da ging Jakob hin und holte und brachte es seiner Mutter. Da machte seine Mutter ein Essen, wie es sein Vater gerne hatte, und nahm Esau aus ihres älteren Sohnes Feierkleider, die sie bei sich im Hause hatte, und zog sie Jakob an ihrem jüngeren Sohn. Aber die Felle von den Böcklein tat sie ihm um seine Hände und wo er glatt war am Halse, und so gab sie das Essen mit dem Brot, wie sie es gemacht hatte, in die Hand ihres Sohnes Jakob.
Oh,
Wir freuen uns, weil dieser Gott, der den Jakob geliebt hat, in seiner ganzen Schurkerei, unser Gott sein will, der Gott Jakobs. Wir singen das Lied 302, du meine Seele sing. Und da ist der schöne Vers drin, wohl dem, der einzig schaut nach Jakobs Gott und Heil. Wer dem sich anvertraue, der hat das beste Teil. 302, die ersten vier Verse. Ich habe eine große Sammlung von Predigtbänden aus vielen Jahrhunderten, aber es ist noch nie eine Predigt dabei gewesen über den Betrug Jakobs. Das ist auch der Grund, warum ich immer von den vorgeordneten Bibelabschnitten abgehe. Es ist auch immer so, manche hören noch alte Kassetten und irgendwann hat man darüber gepredigt. Die Bibel hat so viel zu sagen, dass wir immer wieder auch die Abschnitte aufschlagen müssen, über die man sonst nie predigt. Und wir kriegen ganz neue Durchblicke. Vers 18, Jakob ging hinein zu seinem Vater und sprach, mein Vater, er antwortete, hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Am liebsten wollte ich gar nichts mehr erklären. So wie es die Bibel erzählt, ist es so fantastisch erzählt. Und da spüren sie all die furchtbaren Dinge, die sie durchlitten haben. Es fängt mit einer ganz kleinen Lüge an, die wir bloß noch bescheiden Notlüge nennen. Und die Dämonie zieht einen hinunter. Viermal muss er lügen. Und dann seinem Vater ins Gesicht. Na Vater, das stimmt nicht. Und er sagt, doch, ich bin's. Jakob sprach zu seinem Vater, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn, ich habe getan, wie du mir gesagt hast, komm nun, setze dich und iss von meinem Wildbrett, auf das dich meine Seele segne. Isaak aber sprach zu seinem Sohn, wie hast du so bald gefunden, mein Sohn? Er antwortete, der Herr, dein Gott, bescherte mir's. Fromme Leute können am besten lügen und gebrauchen noch Gott dafür. Da sprach Isaak zu Jakob, tritt herzu, mein Sohn, dass ich dich betaste, ob du mein Sohn Esau bist oder nicht. So trat Jakob zu seinem Vater Isaak, und als er ihn betastet hatte, sprach er, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Und er erkannte ihn nicht, denn seine Hände waren rau wie Esau seines Bruders Hände, und er segnete ihn. Und nochmals, und sprach, bist du mein Sohn Esau? Er antwortete, ja, ich bin's. Da sprach er, so bringe mir her, mein Sohn, zu essen von deinem Wildbrett, dass dich meine Seele segne. Da brachte er es ihm, und er aß, und er trug ihm auch Wein hinein, und er trank, und Isaak, sein Vater, sprach zu ihm, komm her und küsse mich, mein Sohn. Er trat hinzu und küsste ihn, da roch er den Geruch seiner Kleider und segnete ihn und sprach, siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Korn und Wein die Fülle. Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füße fallen. Sei ein Herr über deine Brüder und deiner Mutter Söhne sollen dir zu Füße fallen. Verflucht sei, wer dir flucht. Gesegnet sei, wer dich segnet. Als nun Isaak den Segen über Jakob vollendet hatte und Jakob kaum hinausgegangen war von seinem Vater Isaak, da kam Esau, sein Bruder, von seiner Jagd und machte auch ein Essen und trug es hinein zu seinem Vater und sprach zu ihm, richte dich auf, mein Vater, und iss von dem Wildbrett deines Sohnes, dass mich deine Seele segne. Da antwortete ihm Isaak, sein Vater, wer bist du? Er sprach, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Da entsetzte sich Isaak über die Maßen. Das heißt, er zitterte in seinen Grundfesten und sprach, wer, wo ist denn der Jäger, der mir gebracht hat? Und ich habe von allem gegessen, ehe du kamst, und habe ihn gesegnet. Er wird auch gesegnet bleiben. Als Esau diese Worte seines Vaters hörte, schrie er laut und wurde über die Maßen sehr betrübt und sprach zu seinem Vater, segne mich auch, mein Vater. Er aber sprach, dein Bruder ist gekommen mit List und hat einen Segen weggenommen. Da sprach er, er heißt mit Recht Jakob, ein Sternchen unten dran, der Hinterlistige heißt es. Seien Sie bloß froh, dass Sie nicht so heißen. Da bin ich wieder froh in meinen Vornamen, obwohl es keiner richtig schreiben kann. Denn er hat mich nun zweimal überlistet. Meine Erstgeburt hat er genommen und siehe, nun nimmt er auch meinen Segen. Und er sprach, hast du mir denn keinen Segen vorbehalten? Isaak antwortete und sprach zu ihm, ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt und alle seine Brüder über ihm zu Knechten gemacht. Mit Korn und Wein habe ich ihn versehen. Was soll ich nun dir noch tun, mein Sohn? Esau sprach zu seinem Vater, hast du denn nur einen Segen, mein Vater? Segne mich auch, mein Vater. Und er erhob seine Stimme und weinte. Da antwortete Isaak sein Vater und sprach zu ihm, siehe, du wirst wohnen ohne Fettigkeit der Erde und ohne Tau des Himmels von oben her. Von deinem Schwerte wirst du dich nähren und deinem Bruder sollst du dienen. Aber es wird geschehen, dass du einmal sein Joch von deinem Halse reißen wirst. Und Esau war Jakob Gram um des Segens willen, mit dem ihn sein Vater gesegnet hatte, und sprach in seinem Herzen, es wird die Zeit bald kommen, dass man um meinen Vater Leid tragen muss. Dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. Ist auch nicht der beste Weg, um denn der Segen Gottes ranzukommen. Bloß, dass sich keiner missversteht, die biblische Geschichte. Da wurden Rebekka angesagt, diese Worte ihres älteren Sohnes Esau. Und da machen wir dann am nächsten Sonntag weiter. Nicht bloß in der Bildzeitung, sondern wahrscheinlich in allen Zeitungen sind das die Hauptthemen, dass man von Skandalen und von Mord und Totschlag liest. Davon leben ja unsere Medien. Schlechte Nachrichten sind für sie immer gute Nachrichten, weil die sich verkaufen lassen und weil die Leute das interessiert. Dabei ist ja eigentlich erbärmlich. Überall hört man, wie schlecht und wie furchtbar Menschen sind und was sie alles anstellen und zerstören, wie grausam sie sein können, wie gemein. Jetzt sagen Sie bloß, warum steht dann sowas in der Bibel drin? Ja, die Bibel muss ja nicht die Auflagenhöhe steigern. Warum wird das in der Bibel erzählt, so eine scheußliche Geschichte? Ich habe zu Hause ein Originalblatt vom Stürmer, wo da über die Viehhändler und Judengeschichten und gerade Jakobsgeschichte ausgelassen wird und triumphiert wird. Warum steht sowas in der Bibel? Weil Gott mit solchen Leuten arbeitet und schafft. Weil Gott solche Leute, Jakob, erwählt als seine Leute. Weil Gott solche Leute in den Dienst nimmt. Und schon das sollte genügen, dass wir gar nie mehr, solange wir auch leben, auch nur einen Hauch von Stolz und Einbildung haben. Wenn Gott uns holt, wenn Gott uns ruft, ist das sein Triumph. Und Sie wissen ja, dass die biblische Geschichte ja noch weitergeht. Die bleibt ja nicht bei den Skandalen stehen. Sondern im Leben dieses hinterlistigen Jakob, das heißt mit der Bibelsprache, hat die Gnade triumphiert, die Güte und das Erbarmen Gottes. Wie hat Gott dieses Leben umgestaltet? Und das ist jetzt anders als das, was wir in den Zeitungen lesen. Wurde umgestaltet, erneuert, verändert. Der Jakob wurde ein Geheiligter, ein Gerechter, einer, dem die Schuld abgewaschen ist. Darum ist er ein Zeuge des Glaubens, ein Vorbild für uns. Gerade mit seiner Schlechtigkeit und dem Wunderbaren, was Gott in seinem Leben getan hat. Es gibt ja immer wieder Christen, die verstehen die Kunst, über biblische Dinge, hoffentlich machen wir das nicht heute, langweilig zu reden. Und das machen wir immer wieder, wenn wir abstrakte, theoretische Worte gebrauchen. Und wissen Sie, wir Prediger sind da Meister drin. Da reden wir über die Gerechtigkeit und über die Heiligung und über die Vergebung und über Gottes Güte und über Gottes Liebe. Ist das nicht großartig, dass bevor diese Begriffe beim Paulus im Römerbrief kommen, Gott uns eine ganz konkrete, sichtbare, illustrierte Anschauung gegeben hat? Was ist denn Heiligung? Das, was Gott im Leben dieses listigen Jakob gemacht hat. Was ist denn Vergebung? Was ist denn Liebe Gottes? Was ist denn Erwählung? Ja, das, was über dem Embryo im Mutterleib geschehen ist, kann man es großartiger zeigen, bevor er überhaupt Piep sagen kann, hat Gott schon gehandelt. Und man soll es gar nie vergessen, bitte machen Sie nie aus dem Glauben eine theoretische Denkerei. In der Bibel ist das geschildert und wir sind so froh, dass wir die Geschichten des Alten Testaments haben, die uns alles ganz lebendig zeigen. Und das ist für uns geschrieben, uns zur Lehre, damit wir Hilfe empfangen, wenn uns Hilfe not ist. Es gibt doch keinen unter uns, der jetzt nicht diese Hilfe des Gottes Jakobs braucht. Zunächst möchte ich den Jakob einmal bewundern, sonst kommt das zu kurz. Warum? Jakob hat nicht geträumt von einem Mercedes 520 oder sonst von einem Schloss am Meer und von viel Geld wie Onkel Dagobert, sondern Jakob hat geträumt vom Segen Gottes. Wo gibt es denn überhaupt solche jungen Leute? Das soll uns ein Vorbild sein. Der Jakob hat ein großes Ziel. Der Esau, der war ein Mensch dieser Welt, ein Mensch der Genüsse. Selbst der Vater Isaac war ein großer Gourmet, ein Feinschmecker und hat da sehr viel Wert drauf gelegt. Die Bibel richtet ja nicht, aber manchmal so zwischen den Zeilen fragt man sich ja, ob das alles so ganz geheiligt war in seinem Leben, auch im Alter. Aber der Jakob hat diese Sehnsucht gehabt. Was heißt denn das Segen Gottes? Ich möchte mal in den Himmel kommen. Herr, ich möchte, dass mein Leben durchscheinend wird für dein Wirken. Herr, ich möchte, dass das, was du Abraham versprochen hast, ich will dich segnen und du sollst dein Segen sein, durch mein Leben durchströmt. Ist das schlecht? Ist doch schön, wenn einer diese Sehnsucht und diesen Wunsch hat. Die Motive sind gut, die Träume sind gut, die Sehnsüchte sind gut, aber die Mittel, die er anwendet, sind falsch. Und das trifft uns, weil das die Christen zu allen Zeiten machen. Und die Kirchen machen das, Sie bedienen sich der falschen Mittel. Sie meinen immer, sie müssen es machen. Sie seien die Macher. Der Jakob, wie konnte er denn auf die Idee kommen, dass er sich den Segen erschleichen müsste? Er hat Gott nicht gekannt, er hat gemeint, Gott würde den Erstgeborenen segnen. Ich meine, er hätte es doch wissen müssen, es wurde doch schon vor seiner Geburt ausgesprochen, der Jüngere wird der Gesegnete sein. Hat er Gott nicht getraut? Kennen Sie das aus Ihrem Leben, dass man Gottes Wort einfach nicht glauben will und sagt, bei mir stimmt sicher nicht. Mich hat Gott vergessen, mich hat Gott abgeschrieben. Sehr erschütternd, wie dieser große Jakob mit seinem großen Ziel sich falscher Mittel bedient. Er meint, er müsste es machen, obwohl doch Gott die ganze Heilsgeschichte schon längst über ihn bestimmt hat. Wie oft meinen wir, wie Jakob, wir müssen die Regisseure sein, die alles in Gang setzen. Paulus hat ja mehrfach an diesen Jakob erinnert. Die Propheten haben immer den Jakob erinnert und immer das hervorgehoben. Es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern allein an Gottes Erbarmen. Ich habe ja ein bisschen Sorge bei der Jakobsgeschichte, dass ein paar immer bloß hören wollen und sagen, ach, dann bin ich nicht erwählt. Sie wissen doch, dass Jesus sie erwählt hat. Wir sind ja viel weiter als Jakob. Durch Jesus sind wir erwählt. Gott will einen Segen in ihr Leben hineinlegen. Und jetzt kommen wir immer wieder und meinen, wir müssten alle Hebel in Bewegung setzen und wir müssen mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln irgendwelche Dinge schieben und drehen. Wissen Sie, heute in so einer Krisenzeit unserer Kirche, wo an vielen Stellen so viel Not liegt, da überlegt man sich ja, wie kann man das Schiff der Kirche wieder flott kriegen? Da werden die tollsten Mittel erfunden. Aber das eine, was Not ist, das vergisst man so oft. Lasst uns doch wieder zurückkehren zu dem einen, das Gott, der Herr, segnen will. Und wenn Gott segnet, da brauchen wir kein Geld, da brauchen wir keine berühmten Leute, da brauchen wir keine Ehre, da brauchen wir auch keine zwielichtigen Mittel, auch keine Tricks. Gott wird doch wieder segnen, wo heute zwei oder drei anfangen, im Namen Jesu ihn zu suchen. Seinem Wort gehorsam sind, wird doch geschehen, dann wird doch der Herr wirken können. Er hat doch das begonnen, er wird es doch auch zu Ende führen. Die Mutter Rebekka hat ja eine gehörige Portion Schuld an dem ganzen Verlauf. Das ist eine große Verantwortung, was wir unseren Kindern mitgeben. Ob wir ihnen das sagen, dass geistliche Ziele nicht mit fleischlichen Mitteln erreicht werden können. Das ist ein wichtiger Unterschied, um es mal auf eine Formel zu bringen, die man sich so merken kann. Geistliche Ziele können sich nicht mit weltlichen, mit fleischlichen Mitteln verfolgen lassen. Soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Wie hat eine Rebekka so töricht sein können? Sie kannte doch die Geschichte von Abraham, wie Gott den Abraham gerufen hat, als er arm in der Wüste stand. Der hatte doch nichts. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Sie hätte doch ihren Kindern sagen müssen, es wird ein Gnadengeschenk sein. Und sie rät ihm zum Betrug, zur Lüge, dass sie an der Bibel überall so, wir können das drehen und wenden, wie wir wollen. Wir machen das ja meisterhaft bei uns selber, dass wir sagen, das war sicher keine Sünde, aber sie wissen es ja genau, dass es Sünde ist. Dass Gott so genau bei seinen Leuten danach sieht, was wir tun. Und die Mutter, die so stolz noch sagt, ich will das Unrecht tragen, die Schuld komme auf mich, wie wollen wir Schuld von anderen tragen? Stummes Geschwätz. Sondern Gott nimmt es bei seinen Leuten sehr, sehr genau. Gott ist bei der Welt sehr großzügig, nimmt bei seinem Volke sehr genau. Und die Rebekka lädt eine große Schuld auf sich. Und was ist die erste Reaktion vom Jakob? Also wissen Sie, in dem ganzen Abschnitt wird das Wort Sünde nicht erwähnt. Das ist ja toll in der Bibel, wenn manche Leute sagen, ich kann das Wort Sünde nicht mehr hören. Lesen Sie doch Bibel. Da wird das beschrieben, was das ist. Sünde ist ein teuflisches Vorgehen in unserem Innersten. Und man verheddert sich immer schlimmer drin. Schon das erste Wort vom Jakob war, nicht, dass er sagt, das ist ganz schlimm, Mutter, wenn wir sowas machen, sondern er sagt, Mutter, Wenn's der Vater merkt, dann bin ich blamiert. Das war ihm bloß schlimm. Ich bin blamiert. Nicht die Sünde war ihm schlimm. Wie ist denn bei Ihnen? Also, da sehe ich mich wieder. Die Blamage ist furchtbar. Aber dass wir sündigen, das nehmen wir sehr leicht. Unter dem Druck der Verhältnisse. Wenn der Vater das merken würde, Vers 12, ich würde vor ihm dastehen, als ob ich ihn betrügen wollte. Na, du willst ihn doch betrügen, Kerl. Da stehe ich da, als wie wenn ich wollte. So reden wir. Die Bibel kann das so super erzählen, da merken sie, das Wort Gottes ist. So kann nur Gott entlarven. Und dann kommt es immer wiederholt. Der Vater merkt, da stimmt was nicht. Und dann muss der arme Kerl es immer und immer wieder sagen. Bis zum Schluss. Der Isaac war zwar blind und er war alt, aber nicht dumm. Alte Leute sind oft heller, als die Jungen meinen. Da waren auch ganz fit drauf. Und deshalb sagt doch immer noch, die Stimme ist Jakobs Stimme und die Haut ist Esaus Stimme. Und dann entscheidet er sich für das, was er fühlt. Statt dass er stoppt. Es ist furchtbar, wie das abläuft. Aber wissen Sie, war das denn nötig? War doch gar nicht nötig. Segnet Gott nur so? Durch Handauflegung? Wie wurde denn der Jakob nachher gesegnet? Wir müssen leider noch ein paar Sonntage warten, bis wir da hinkommen, wo erst die ganze Auflösung kommt. Wie er da diesen unbekannten Mann bei Pniel anruft, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Sie dürfen doch Gott beim Wort nehmen. Ich saß vorhin da hinten, bevor der Gottesdienst begonnen hat und habe gerade aufgeschlagen, Jesaja 43, das herrliche Wort. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Wem ist denn das gesagt? Da steht vorne extra, Jakob, dir Jakob. Das Volk Israel wird als Jakob angeredet und dann als Israel. Gott will doch in deinem Leben das wahrmachen. Du musst doch da nicht lavieren und taktieren, du musst dich doch nicht vor Gott besser geben, als du bist. Gott hat doch den Jakob erwählt, weil er so ein armseliger Mensch war und weil sein Herz offen war für Gottes Führung. Was brauche ich denn, damit Gott mich segnen? Das Herz. Das glaubende, gehorsame Herz. Sonst hat der Segen keinen Wert. Sie merken schon, warum Gott den Esau nicht brauchen könnte. Der hat nicht mal begriffen, dass seine Ehe auch unter den Segen Gottes gestellt werden muss, dass er eine gläubige Frau braucht. Auf das Herz kommt alles an. Sonst brauche ich vor Gott gar keine Voraussetzungen. Aber ich muss noch ein Wort zum Vater Isaac sagen. Er hat auch wenig begriffen in seinem Leben. Ist ja immer so ein bisschen überheblich, wenn wir da jetzt so schnell ein Urteil fällen. Es war dieser Isaac, der einmal auf dem Brandopferaltar lag. Und dann trat Gott dazwischen und sagte, der Bursche soll leben. Ich habe ein Opfer ersehen, das für ihn sterben soll. Hat er nicht gemerkt, wie Gott aus Gnaden unverdient seine Heilspläne durchzieht? Warum war er denn im Alter so versessen darauf, unbedingt den Erstgeborenen zu segnen? Steht doch nicht in der Bibel drin, es war auch nie Gottes Plan. Übrigens, ich bin der Fünftgeborene, stimmt gar nicht, dass Gott die Erstgeborenen bloß segnet. Und wenn sie der Vierte sind oder was sie sind, Gott segnet sie ganz gleich, wenn sie geboren sind, spielt dabei Gott keine Rolle. Gott schaut nach der Herzensstellung, wie kann ein Isaac solche komischen Dinge machen? Ja, viele Ausleger, besonders die jüdischen, meinen, dass der Isaac vielleicht zu arg von seinen Augen abhängig gewesen wäre. Und als er blind geworden war, hing er immer noch an dem, was er sah. Sagt immer der Naturpursch, der hat ihm gefallen, sagt, das ist ein Segensträger. Selbst der Samuel hat bei den Söhnen Isais gedacht, auf, der ist, war es alles nicht. Gott hat den kleinen David erwählt. Gott macht es manchmal ganz anders. Und Gott umgeht alles. Warum hat ein Isaac das nicht gewusst? Und warum war ein Isaac nicht im fortwährenden Gespräch mit Gott und fragt ihn und sagt, Herr, wen willst du denn segnen? Kann das sein, dass die Ohren Isaacs taub für Gottes Reden geworden waren? Ich glaube. Er hat nichts begriffen. Als das Wort des Herrn erging und er erfuhr, der Jüngere solle sein, hat er darauf taub gestellt. Und wir sind ja manchmal auch so taub, dass wir nicht begreifen wollen. Wir haben heute in unserer heutigen Christenheit gar keinen Grund, über den Isaak herzufallen. Wenn wir doch heute wieder hören würden, wo will Gott segnen, wie will Gott segnen, die Erweckung wäre sehr schnell da. Die Erweckung wäre heute sehr schnell da. Gott will doch segnen. Aber wir suchen tausend Künste und nicht das eine, das Not ist. Die Umkehr im Gehorsam, das Hören auf sein Wort und das gehorsame Folgen auf seine Pläne. Und dann sehe ich den Isaak noch da. Sag, komm, ein gutes Essen und dann habe ich wieder Kraft und dann segne ich. Ich glaube, man kann auch in der Schwachheit segnen. Es muss kein Braten dazu her. Aber Sie haben vielleicht gemerkt, und ich habe noch nie drüber gesprochen, aber heute tue ich es einmal gerne, warum ich beim Segen nicht der Ordnung unserer Kirche folge. Mein Großvater ist 1921 gestorben, war Pfarrer in Frankfurt-Sachsenhausen. Aber von dem habe ich diesen Brauch übernommen. Ich habe Angst, dass wir in der Kirche manchmal zu viel auf unsere Handlungen setzen. Und ich bin oft beschwert von den Friedhöfen weggegangen, weil die Leute meinen, jetzt hätte ich gesegnet. Ich will auch keine Toten segnen. Ich will auch keine Toten segnen, die nie nach dem Willen des Herrn gefragt haben. Und oft leide ich, wenn ich Brautpaare einsegnen muss. Wir sind ja nicht die, die über Gottes Willen verfügen. Ich will es denen sagen, Gott kann euch doch bloß segnen, wenn euer Herz sich öffnet für die Führungen Gottes. Das muss doch auch ein Isaak noch wissen. Und wenn ich einen Konfirmanden einsegne und er sagt, du mir wurscht, dann hat er seinen Segen eben gehabt. Der Segen Gottes kann doch nur im Glauben und im Gehorsam ergriffen werden, sonst ist er halt für die Katz. Darum bete ich gern am Schluss unsere Gott, Herr, segne uns. So wie ich es wollte, dass sie dieses Wort im Glauben aufnehmen, wenn der Herr sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Ja, es hat ja nur einen Wert, wenn sie es mit einem gläubigen Herzen aufnehmen. Dann kann der Herr sie segnen, dann kann er sie groß machen. Es hat beim Jakob gefehlt, hat beim Esau gefehlt. Beim Jakob kam es in einer wunderbaren Bekehrung. Bekehrung ist ja nicht der Augenblick, wenn man erstes Mal fromme Worte macht, sondern wenn man wirklich sich auf Gedeih und Verderb mit Gottes Willen zusammenbindet und sagt, nur du, Herr. Aber lassen Sie uns noch den Esau anschauen, wie der Esau nach Hause kommt. Die Dramatik der Geschichte, man müsste viel darüber erzählen. Es macht einem Freude, jetzt wieder den Kindern das zu erzählen, ganz wortwörtlich, wie es in der Bibel steht. Das alles hineingepackt, wie der Esau kocht und wie er schäumt und wie der Isaak erbebt und er merkt, ich habe irgendwas falsch gemacht. Vielleicht wird es in unserer Kirche und in unseren Praktiken auch noch durch ein großes Beben durchgehen, bis wir wieder fragen, was ist eigentlich Segen? Nur wo Gott, der Herr, wirklich dahinter steht. Und dann zürnt er. Und er meint, er müsse seinen Bruder umbringen, das ist verständlich, aus Rache. Aber ich sagte schon vorher, dadurch kriegt er auch nicht den Segen. Sie sehen, wie Esau immer auf der falschen Linie läuft. Er war nie für Gott brauchbar, Segensträger zu werden. Auch wenn er nachher seinen Bruder nach der Versöhnung viele Kapitel später küsst und sie sich wieder aussöhnen, wird er doch nur am irdischen Segen dieser Welt teilhaben. Das ist auch schon ein Segen, wenn sie heute Mittag essen können, wenn sie einen gesunden Leib haben, wenn die Sonne scheint, da freuen wir uns auch dran. Aber das Besondere des Segens Abrahams, das hat Esau nicht weitertragen können. Und darum ist jetzt so wichtig, über der ganzen Geschichte, was denn zu merken? Dass Gott, der Herr, sie segnen will. Er hat uns erwählt und berufen zum Dienst. Wir können den Dienst nur tun mit der ganzen Schwäche. Nicht einer soll denken, wenn sie dann wollen und laufen liegen, dann brauche ich gar nichts tun. Doch, ich will mich einsetzen, aber mit den geringen Gaben, die ich habe, mit allen Fehlern. Aber ich will dem Herrn dienen und das soll mein Gebet sein. Herr, bewahre mich bei dir im Gehorsam. Binde mich an dich. Wie hat Jesus gerungen in der Versuchungsgeschichte, dass nicht irgendein Stückchen der Stimme des Versuchers dazwischen ist, dass ich nicht um Ehre willen oder um der Macht willen oder um des Geldes willen etwas tue, sondern allein für den Herrn. Und Gott kann das tun. Es ist immer schön, wenn man Gespräche führt, auch jetzt über diese Jakobsgeschichte. Jemand hat mich angesprochen und gesagt, ja, wie war denn das eigentlich? War dieser Betrug nicht nötig? Nein. Auch wenn Isaak den Esau gesegnet hätte, der Segen wäre trotzdem, der richtige Segen wäre auf den Jakob übergegangen, weil Gott das, was er sich vorgenommen hat, auch durchführt. Und Sie dürfen ganz ruhig sein. Die Friedensgedanken und die Liebe, die Gott über Ihnen verheißen hat und die er Ihnen in unzähligen Worten der Bibel zuspricht, die will er einlösen. Und ich darf mich mit ganzem Vertrauen drauf stützen und sagen, ich will nicht murren, ich will nicht ungeduldig werden, ich will auch nicht die falschen Mittel anwenden, um zur Erfüllung dieser Worte zu helfen, sondern ich will nur treu und gehorsam dem nachgehen. Ich weiß, und Sie haben viele Beispiele vor Augen, die Zeit leidet es nimmer, wie das immer wieder Gottes Triumph war, aus den Schwächsten, aus den Geringsten, seine Siege zu machen, weil er seine Verheißungen buchstäblich und wortwörtlich einlöst. Das Schlimme ist ja, was Jakob sich mit diesem Betrug eingehandelt hat, war bloß Schlimmes. Nicht den Segen. Er muss fliehen. Er steht unter einer Todesdrohung. Er hat seine geliebte Mama nimmer. Es war ein furchtbares Leben. Der Laban hat ihn betrogen nach Strich und Faden. Er muss das auskosten, was Lüge ist. Bloß weil er einmal falsche Wege ging und meinte, er sei es Gott schuldig. Gott lässt das bei seinen Leuten nicht durchgehen. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Es ist was Wunderbares, wenn man das begreift. Der Herr will mich zum Glauben rufen, zum Gehorsam und zum Dienen. Amen. Und nun singen wir noch ein reines Herz, Herr, schaff in mir, 389. Wir wollen beten. Herr, danke, dass wir das so anschaulich sehen können, wie du segnest. Und wie furchtbar das oft ist, was wir für dich leisten wollen. Danke, Herr, dass du immer noch mit uns Geduld hast. Danke für dein Erwählen. Danke für die Aufgaben, in die du uns stellst. Und wir bitten dich um dein Verzeihen und dein Vergeben, wo wir oft falsche Mittel anwenden. Auch um dir Ehre zu machen. Falsche Mittel, wenn es geht, dein Wort weiter zu sagen. Wo wir den schmalen Weg verbreiten der Nachfolge und nicht bei der Klarheit deines Wortes bleiben. Wir wissen, dass du auch in diesen Tagen Heil und Segen schaffen willst. In unserer Stadt, in unserem Land, auch in unserer Kirche. Und wir rufen dich darum an, hilf uns wieder zur Eindeutigkeit, dass wir dich im Gehorsam suchen und dir ganz treu dienen. Wir wollen dich bitten auch für unsere Kreise und Veranstaltungen, beten auch für die Einsamen und Kranken und Pflegebedürftigen, auch für die Trauernden. Gib du neues Leben, wehre du der Oberflächlichkeit unseres Christenstandes. Hilf uns, dass wir immer tiefer entdecken, was Not ist. Und erneuere du deine Gemeinde und fange bei uns an. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie können stehen bleiben. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass drüben jetzt die restlichen Quittungen von Gemeinde, Kirchbauverein, Hilfe für Brüder und christliche Fachkräfte sind, die Ihnen noch nicht zugegangen sind. Alle, die auf eine Spendenquittung warten, wer sie nicht hat, dann liegt sie drüben. Und dann sind wir dankbar, wenn Sie die mitnehmen im Lädel, in dem Kasten, alphabetisch geordnet. Und wenn es dann nicht ist, melden Sie sich bitte unverzüglich. Am Dienstag haben wir wieder ein Bibelstündchen nachmittags. Das ist auch immer wieder wichtig, weil manche sagen, sie gehen ungern abends weg. Ist nicht auf eine Altersstufe begrenzt. Wer da gerne kommt, 14.30 Uhr ist die Bibelstunde vom Abend, schon mittags um 14.30 Uhr drüben im Clubzimmer. Wir haben am Büchertisch noch Losungsbüchlein, wer das noch sucht, Großdruck und Normaldruck. Und unser Opfer wollen wir für die Andrea Hilliger geben. Die ist schon in der letzten Woche wieder zurückgekehrt nach Maputo in Mosambik. Das ärmste Land beim Bruttosozialprodukt aller Staaten dieser Welt. Maputo, furchtbar viel Kriminalität und sie nimmt sich dieser Straßenkinder an. Diese Arbeit ist mir ganz besonders wichtig. Sie hat erzählt, dass viele dieser 11-jährigen Mädchen schon geschlechtskrank sind. Wir freuen uns, was sie neben ihrer Arbeit in diesem wichtigen Feld tut, dieser Vergessenen, Verlassenen. Die Väter sind oft in Südafrika bei der Arbeit und kommen nicht zurück. Oft sind die Mütter nachgereist und haben die Kinder sich selbst überlassen. Was Wunderbares, dass Christen sich dieser Kinder annehmen und etwas Neues machen wollen. Das kann Gott, der Menschenleben verwandelt. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Frau Brigitte Luise Wittenburg, Studienrätin, 80 Jahre, Dannegerstraße 7. Herr, du bist unsere Zuflucht, für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und nun bitten wir um den Segen des Herrn. Herr, das brauchen wir. Segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.